HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Mein Gast ist heute Marlene Bierwirth. Sie war vor 2 Jahren ein Teenager. Hobbys: Reiten, Singen, Schauspielern, Fotos machen und mit den Freundinnen, Freunden im Kino chillen. Eben ein ganz normales Mädchen. Bis zu diesem einen Freitagabend. Marlene, was ist an diesem Abend eigentlich passiert?
An diesem Abend hat mein Leben gefühlt auf den Pauseknopf gedrückt. An diesem Abend habe ich die erste Diagnose bekommen, und zwar, dass ich einen Hirntumor habe. Und auf einmal war alles anders. Und mein normales Leben, was ich vorher gelebt habe, ja, war wie gesagt irgendwie auf Pause gestellt.
Das klingt so ein bisschen wie Vollbremsung und dann aus der Bahn geworfen.
Ja.
Kriegt man so eine Diagnose von heute auf morgen oder gab es dazu eine Vorgeschichte?
Es gab auf jeden Fall eine Vorgeschichte. Also es fing an 2016 im Sommer, dass ich die ersten Symptome hatte, aber ich habe das nicht realisiert. Ich habe das nicht wirklich ernst genommen oder wirklich gesehen. Es fing ganz leicht an mit Gleichgewichtsstörungen. Ich bin gelaufen, ganz normal auf der Straße, auf dem Gehweg und bin so ein bisschen geschwankt, aber das passiert ja mal. Also da macht man sich keine Gedanken. Und dann hatte ich irgendwann sehr starke Morgenübelkeit und dass ich generell...
Nur wie muss ich mir das vorstellen? Wie nach einer Party dann? Oder Schwangerschaft kennst du jetzt ja noch nicht.
Aber ich glaube eher wie bei einer Schwangerschaft. Mhm. Also ich dachte dann auch damals, dass ich vielleicht schwanger sein könnte. War ich dann aber nicht. Ich hatte sogar einen Test gemacht. Aber so normale Dinge denkt man dann halt. Aber wenn dann nichts ist, dann denkt man vielleicht einfach Stress, weil ich zu dem Zeitpunkt halt einfach sehr viel gemacht habe. Ich habe meinen Führerschein gemacht. Ich habe gearbeitet. Das ging dann irgendwann jetzt bald dann aufs Abitur zu. Und
anstrengende Phase.
Ja, genau. Wir haben eine Musicalproduktion gespielt. Also es war einfach sehr viel. Und dann dachte ich, ja, keine Ahnung, vielleicht einfach vom Stress. Und das ging dann so weiter. Dachte mir dann so, komm Marlene, jetzt steigere dich nicht einfach in irgendwas rein. Weil ich früher eher so Typ Drama Queen war. Und deswegen dachte ich so, komm, alles gut, entspann dich. Das wurde dann aber nicht besser, sodass ich dann auch dachte, vielleicht irgendwas Psychisches. War es dann aber auch nicht. Ich war sogar bei einer Psychologin, aber ja, und dann ging das halt, war das halt immer da, einfach so mal mehr, mal weniger. Dann kam irgendwann die wirklich bleiernde Müdigkeit, also dass ich halt wirklich richtig schnell eingeschlafen bin, einmal sogar mit Zahnbürste im Mund.
Das ist ja nun schon nicht mehr normal.
Nee, eigentlich
also
nicht.
Also ich weiß nicht, wie du sonst, was du sonst so
ja, nee,
in der Situation du einschläfst, aber das ist ja nicht normal, eine bleiernde Müdigkeit in deinem Alter.
Ja, ich dachte halt, keine Ahnung, der ganze Stress, deswegen habe ich mir da auch nicht so viele Gedanken gemacht. Und dann kam halt Anfang Februar das erste ausschlaggebende Symptom. Und zwar habe ich ein Pochen auf dem rechten Ohr gehabt, wirklich wie halt mein Herzschlag. Und es wurde auch von Zeit zu Zeit immer lauter. Und auch dabei habe ich mir nicht so wirklich Gedanken gemacht. Keine Ahnung, ich dachte irgendwie, ja, es ist viel Stress. Ich bin irgendwie einen Tag vorher beim Snowboardfahren wirklich leicht eigentlich hingefallen. Dachte, vielleicht ist es eine Art Gehirnerschütterung oder sowas. Keine Ahnung.
Aber komischerweise hat man für alles immer dann auch eine andere Erklärung parat.
Ja, genau. Deswegen habe ich mir doch nie so Gedanken gemacht. Ich hatte nämlich auch zu dem Zeitpunkt furchtbare Nackenschmerzen, die wirklich hoch bis in den Kopf gingen. Und da dachte ich auch, ich lerne halt fürs Abi, ne? Ich sitze am Schreibtisch. Vielleicht sitze ich falsch oder sowas. Hatte dann auch Krankengymnastik und das war total entspannt, aber so wirklich geholfen hat es eigentlich nichts. Aber ich habe es mir halt so irgendwie eingeredet und dann halt Anfang März kam dann wirklich das ausschlaggebende Symptom, woran es da alles dann noch festgestellt wurde. Und zwar habe ich Doppelbilder gesehen und nicht mehr gerade. Alles hat sich gedreht in bestimmten Situationen oder zum Beispiel, das ist eigentlich schon total früh aufgetreten, aber mir ist es gar nicht aufgefallen.
Also hättest du in dem Zeitraum 2017 auf mich geguckt, du sitzt mir jetzt gegenüber, kurze blonde Haare, Brille auf und Kopfhörer, was hättest du dann gesehen?
Ich hätte dich nochmal so versetzt gesehen. Ja, das war schon krass. Also ich hatte das eigentlich schon recht früh, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, mich zum Beispiel geschminkt habe, konnte ich meine rechte Gesichtshälfte nicht mehr gut erkennen. Es hat sich irgendwie immer gedreht. Ich konnte das nicht richtig sehen, aber ich habe mir da auch keine Gedanken gemacht. So. Und dann wurde es halt irgendwann immer stärker, sodass ich wirklich beim Autofahren, ich habe meinen Kopf nach rechts gedreht, weil ich über das linke Auge gerade gesehen habe. Also über das rechte Auge habe ich alles doppelt.
Das hast du so weit weg versucht wegzudrehen, damit,
genau,
damit dich dieses Doppelbild nicht irritiert und du guckst praktisch mit links. Das ist ja schon außergewöhnlich.
Ja.
Zur ultimativen Lösung, was das dann war und wie man diese Krankheit nennt, ganz genau, darüber reden wir gleich. Marlene Bierwirth ist heute unser Gast des Tages und ihr aktuelles Buch heißt Meine Medizin seid ihr. Schön, dass du da bist.
Danke.
Für viele beim hr3 Sonntagstalk bist du ein Idol. Du bist, wie du selber sagst, eine Überlebende, denn du hattest Krebs. Was ist eigentlich genau bei dir diagnostiziert worden?
Bei mir ist das Medulloblastom diagnostiziert worden. Und ja, also...
Das ist ein Hirntumor.
Ein bösartiger Hirntumor, ja.
Wo sitzt der im Gehirn? Weiter vorne, weiter hinten?
Unten, wo es quasi in den Nacken übergeht, rechts unten hinterm Ohr war es. Mhm.
Du fasst dich jetzt auch an die Stelle, war der fühlbar?
Nee, aber ich hatte halt Nackenschmerzen, auch genau an dieser Stelle. Und deswegen ist es für mich irgendwie doch so halt, ich hab's schon gespürt irgendwie, aber jetzt nicht so greifbar.
Ist das eine häufige Tumorform für dein Alter?
Für mein Alter nicht. Für mein Alter nicht. Es ist eigentlich ein Tumor, der meistens im Kindesalter vorkommt. Mhm. Und also mein Alter ist dafür aber sehr gut, da ich jede Art der Behandlung mitmachen konnte. Bei Kindern ist es wesentlich schwieriger, weil da auch einfach mehr zerstört werden kann. Und deswegen hatte ich da halt Glück, dass ich wirklich alles mitnehmen konnte.
Ich würde ganz gerne über die Behandlung gleich mit dir sprechen. Ich würde gerne noch mal von dir wissen wollen, weil du gesagt hast, dein Leben ist auf eine Stopptaste gedrückt worden an diesem Tag, als du diese Diagnose des Hirntumors erhalten hast. Kannst du dich noch an den Augenblick erinnern, als der Arzt das ausgesprochen hat?
Ja, also das Ding war bei mir, als ich operiert wurde und an diesem Freitag, als mir gesagt wurde, ich habe da was in meinem Hirn, was da nicht hingehört, wussten wir noch nicht, dass es wirklich ein bösartiger Tumor ist, also Krebs. Und dann erst 2 Wochen nach der OP und nachdem ich in der Genesung war, quasi am Abschlussgespräch, dass ich wieder nach Hause gehen durfte, haben uns die Ärzte gesagt, dass es doch ganz anders aussieht und der Tumor doch bösartig ist. Und das war.
Also man hat dich über mehrere Tage in dem Glauben gelassen, oder 2 Wochen waren es, glaube ich, ungefähr so ein Zeitraum, es sei gutartig und dann war es bösartig. Das ändert doch eine Situation.
Ja, auf jeden Fall. Also uns wurde gesagt, dass das Gewebe weitergeschickt wird, dass es nochmal untersucht wird. Und deswegen, klar, hätte es passieren können sowieso, aber man denkt da ja nicht dran. Man denkt ja eigentlich nur an das Gute und sagt sich, ja, alles wird gut und warum soll das bösartig sein und sowas. Und deswegen haben wir eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass jetzt wirklich dann so eine Nachricht kam. Wir dachten, ja, die sagen uns, okay, alles ist gut und wir können nach Hause gehen, aber...
Wer ist wir? Ja. Deine Familie, die war dann dabei?
Ja, meine Eltern und ich waren da. Mhm. Genau. Und ja, dann war das halt auf einmal ganz anders, als sie dann in den Raum reinkamen und schon irgendwie alle nicht so ein freundliches oder fröhliches Gesicht hatten. Und dann da standen und auch nicht wirklich wussten, wie sie anfangen sollen, glaube ich.
Hast du schon gemerkt, dass das anders ist als sonst, wie die in den Raum reinkommen?
Ja, doch, man hat das schon gemerkt.
Uniklinik Gießen, ne?
Ja, es war schon so eine bedrückende Stimmung, was ich natürlich verstehen kann. Also so eine Nachricht überbringt man ja nicht gerne. Und ja, dann wurde uns halt gesagt, dass das Ganze leider doch anders aussieht, dass es nochmal genauer untersucht wurde und jetzt dabei rauskam, dass der Tumor doch bösartig ist.
Das sagst du jetzt so und trotzdem heißt das ja etwas für eine junge Frau, die gerade dabei ist, wie du sagst, Musical vorzubereiten, Abi-Prüfung, Führerschein. Alles ist ja Aufbruch ins Leben.
Ja.
Weg vom Elternhaus. Mhm. Ja, du bist auf einem Hof, glaube ich, aufgewachsen in Hungen, ist das ja?
Ja,
genau. Kommst so vom Land und bist dabei, die Welt zu erobern. Was macht das mit dir? Was hat das mit dir gemacht?
Also am Anfang kann man das eigentlich gar nicht so wirklich begreifen. Es ist überhaupt nicht greifbar. Ich vergleiche das auch immer mit so einem gebrochenen Arm, weil den sieht man, den mhm. spürt man sehr. Und das, was wirklich in deinem Hirn wächst, ist einfach so surreal und so unvorstellbar, dass das Ganze irgendwie bis heute wirklich, mhm. wirklich ist es kaum greifbar, dass da wirklich was Böses war. Und ja, man ist da irgendwie in dieser Blase auf einmal drin und kommt da nicht mehr raus und man muss halt einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Und das habe ich relativ schnell für mich gemerkt und festgestellt und habe dann auch gesagt, ich möchte mir nicht von dem Krebs mein Leben und mein alles nehmen lassen, sondern einfach trotzdem noch die 18-jährige Marlene sein, die Spaß am Leben hat.
Du hast ganz selbstbewusst gesagt, ich will mein Leben zurück, so wie ich es mir bis dahin aufgebaut habe. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, Freunde, der Freund, Klassenkameraden, Familie reagieren dann ja doch anders.
Ja.
Was wolltest du? Mitleid oder wolltest du weitermachen wie bisher? Darüber reden wir gleich, ja? Marlene Bierwirth ist heute unser Gast des Tages, aufgewachsen im Landkreis Gießen in Hungen auf einem großen Hof mit vielen Tieren. Und wer dein Insta-Profil sich anguckt, sieht, du liebst Pferde. Ich bin Bärbel Schäfer und mag Pferde eigentlich auch. Heute im HR3 Sonntagstalk ist Marlene Bierwirth. Ihr Buch Meine Medizin seid ihr gibt's im Laden, ihren Blog und ihr Insta-Profil. Das können Sie natürlich ganz leicht googeln. Marlene, du warst ja plötzlich eben mit der Diagnose Krebs konfrontiert, ein Hirntumor. Und von dem erst alle dachten, dass er gutartig sei. Dann die Wendung, doch bösartig. Was hat das eigentlich mit dir und den Menschen, die dir nahestehen, deiner Familie, deinen Freunden gemacht? Haben die sich anders dir gegenüber verhalten nach der Diagnose?
Ja, klar. Also vor allem am Anfang stelle ich mir das sehr schwierig vor für Angehörige, Freunde, Familie. Ich fand es immer viel schlimmer, über deren Seite nachzudenken, weil ich war ja die Betroffene. Ich wollte kein Mitleid und ich wollte auch nicht anders behandelt werden. Ich war einfach immer noch Marlene. Ich habe halt immer versucht, meinen Menschen gegenüber entgegenzukommen, weil ich mir halt einfach vorstellen konnte oder mir denken konnte, dass es total schwer sein muss für den anderen. Und ich wollte einfach nicht dieses Mitleid und ich wollte es den anderen auch irgendwie ein bisschen leichter machen und deswegen war ich da auch sehr offen.
War das dein Trick oder hattest du andere Mechanismen, wenn du merkst, vielen kann ich mir vorstellen, fällt es ja schwer, dann zu sagen, hey, wie geht's dir jetzt? Was kann ich vielleicht für dich tun? Warst du dann immer die Brückenbauerin? Musstest du auf den ersten Schritt gehen?
Ja, also es kommt auf die Person an. Zum Beispiel bei meinen Eltern war das, glaube ich, nicht so. Meine Eltern wir sind eine Familie, die sehr viel spricht und auch offen spricht und wir haben eigentlich schon recht früh angefangen, darüber zu reden. Klar, am Anfang ist diese erste Hürde, wie man anfangen soll irgendwie. Aber dass sie immer für mich da waren, egal in welchem Zeitpunkt, hatte ich immer meine Eltern so als ersten Ansprechpartner. Aber so was Freunde angeht, bin ich schon auf die zugekommen. Zum Beispiel an dem Abend, als ich ins Krankenhaus gekommen bin mit der ersten Diagnose, habe ich direkt in meine Klassengruppe in WhatsApp reingeschrieben. Hey Leute, wundert euch nicht, ich bin jetzt im Krankenhaus, ich werde erstmal eine Zeit nicht in die Schule kommen, ich werde das Abi dann nachholen, macht euch keine Sorgen so. Weil ich einfach diese Angst nehmen wollte und zeigen wollte, dass das alles gut ist und dass man da nicht irgendwie...
Aber es war ja nicht alles gut.
Ja.
Es war ja was in deinem Kopf wächst und du sagst, das ist selber so ein bisschen gruselig, weil man ja gar nicht weiß, wie das da oben alles so funktioniert, anders als bei einem gebrochenen Arm. Hast du wirklich geglaubt, alles ist cool?
Ja, eigentlich schon. Also ich muss sagen, wirklich das Thema Sterben oder dass es jetzt vorbei sein könnte, war nie so wirklich da, weil es erstens nicht greifbar war, zweitens überhaupt nicht reingepasst hat und drittens ich auch überhaupt nicht bereit dafür war. Also das stand überhaupt nicht zur Debatte so.
Hallo, wenn mich jemand abholen will hier, bitte noch etwas warten, ich bin erst 18.
Genau, ich war so, nein, ich mache jetzt mein Abi, ich bin 18 Jahre alt, das passt jetzt nicht. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich ziehe jetzt die Therapie durch und wir machen das schon, natürlich mit ganz viel Unterstützung. Ich hätte das niemals alleine geschafft. Also meine Eltern waren da genauso positiv irgendwann. Und klar war es für die nochmal viel, viel schwerer. Und sie mussten sehr viel, glaube ich, mit sich ausmachen. Aber wir haben einfach gesagt, wir machen das gemeinsam. Wir ziehen das gemeinsam durch und wir schaffen das.
Und du beschreibst es schon, du bist ja aufgewachsen in einem guten Familiennetzwerk. Das ist ja auch nicht immer gegeben, umgeben von Geschwistern, Eltern. Ich zitiere jetzt mal aus deinem Buch, kurz nach der ersten Chemotherapie haben sie dir eben auch so intensiv geholfen. Noch im Krankenhaus lässt du dir von deiner Mutter unter Tränen den gesamten Kopf rasieren und dein Freund Daniel hält dir die Hand.
Ja.
Das ist ja schon ein extremer Moment. Das ist ja das, du hast, wenn man sich die Fotos anguckt, lange, wunderschöne Haare gehabt und da Tschüss zu sagen, wenn die eigene Mutter sie abrasiert, das ist ja eine Ausnahmesituation.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, meine Haare waren mir immer ziemlich heilig und ich fand das am Anfang war wirklich das Schlimmste an dem Ganzen, dass ich meine Haare verlieren würde. Ich hatte die echt gezüchtet und ich habe sie dann damals auch schulterlang erstmal geschnitten, weil ich gedacht habe, boah nee, ich will nicht, dass mir meine langen, geliebten Haare einfach so ausfallen. Und dann, als es irgendwann nicht mehr ging, als dann immer mehr ausgefallen sind und ich auch nochmal eine OP auf dem Kopf hatte, wo dann sowieso ein Teil abrasiert wurde und der Rest irgendwie so mit Desinfektionsmittel nach hinten gegelt wurde quasi, hatte ich auch keine andere Möglichkeit mehr, als sie einfach abzurasieren. Ich habe aber, bis sie auch wirklich ausgefallen sind, noch gedacht, na, vielleicht bin ich ja die Einzige, der die Haare nicht ausfallen. So.
Träum weiter, Marlene.
Genau.
Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man über den Kopf geht und hat dann, das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Ich meine, ich habe jetzt sehr kurze Haare. Ich mag kurze Haare. Und du siehst jetzt fantastisch aus mit kurzen Haaren, obwohl ich weiß, dass du lange Haare liebst. Aber deine Augen kommen so wahnsinnig aus und dein Lächeln. Aber wie ist das, wenn man sich über den Kopf streicht und hat dann diese Haare in der Hand, dieses Symbol für Weiblichkeit?
Das ist total verrückt. Also es ist man kann es gar nicht beschreiben. Es ist so, ich fand es irgendwann wirklich faszinierend. Klingt blöd, aber es ist so auch wieder total surreal, dass die Haare, die eigentlich fest am Kopf sind, dass die einfach locker sind und du die dir einfach rausziehen kannst.
Brauchst du dafür Kraft oder ist es so wie eine Feder, die man sich so wegstreift?
Ja, kann man sich einfach ganz leicht rausstreifen, wirklich. Ich habe einmal ein Video gemacht, da hatte ich dann meine Haare so und habe dann einfach Haare rausgezogen oder... Ja, das war einfach, man hat sich so in die Haare an den Kopf gefasst und da waren halt einfach Stellen, wo keine Haare mehr sind. Und das war echt krass am Anfang. Also natürlich, ich habe auch direkt erstmal Tränen in den Augen gehabt und sowas, aber irgendwann fand ich das total faszinierend und recht cool eigentlich, dass ich vor meinen Freunden und so dann die Haare genommen habe und da einfach ein paar rausgezogen habe. Mhm. So gezeigt habe, dass das einfach wirklich passiert so.
Ja, um dir Erfahrung. Und den anderen das zu vergegenwärtigen. Es steckt natürlich auch auf jeden Fall ein bisschen Provokation, vielleicht auch sich selbst gegenüber darin.
Ja.
Aber es ist natürlich eindeutig eine Zäsur. Wenn man weiß, die Haare sind weg, ist es ja auch nach außen ein sichtbares Zeichen dieser Krankheit. Wir reden heute mit dir hier im hr3 Sonntagstalk. Und ich weiß, du magst Musik von Mark Forster. Sowieso, ist ein wichtiger Song für dich. Warum dieser Song?
Dieser Song hat mich einfach irgendwie ermutigt, immer weiterzumachen und dass alles gut wird, sowieso, so wie er singt. Und das fand ich einfach eine total schöne Message und habe gedacht, ja, er hat recht, es wird alles gut, sowieso. Und
ist es okay, wenn ich den Song jetzt für dich spiele oder erinnert dich an eine Zeit, an die du nicht gerne nochmal denken willst?
Nein, voll gerne, ich freue mich.
Marlene, auch wenn du es anders gehofft hattest und auch wenn du lange, lange deine Haare gezüchtet hattest, auch dir sind die Haare während der Chemotherapie leider ausgegangen. Und du schreibst die meistgetragene Frisur auf der Kinderkrebsstation in deinem Buch. Das heißt, meine Medizin seid ihr. Wie hat sich das angefühlt, plötzlich eine davon zu sein auf der Kinderkrebsstation ohne Haare?
Am Anfang war es krass, als ich noch Haare hatte und mich da quasi vorgestellt habe auf Station und ich die ganzen Kinder gesehen habe, die keine Haare mehr hatten. Aber dann hat man halt auch gesehen, dass die Kinder lachen und trotzdem Spaß haben und dass das alles vielleicht auch einfach gar nicht so schlimm ist, dass die Haare ausfallen und dass es eigentlich eine Nebensächlichkeit ist. Und ja, da man draußen in der normalen Welt, sage ich jetzt mal, so meistens einer der Einzigen ist, der keine Haare mehr hat, war es irgendwie schön, auf Station zu sein, sich keine Gedanken zu machen, wer könnte meine Glatze sehen oder sie irgendwie bedecken zu müssen, wobei ich damit eigentlich eh nie Probleme hatte. Aber es war einfach schön zu sehen, dass man nicht alleine ist und dass wir irgendwie alle gemeinsam da durch müssen und kämpfen.
Hast du denn für diese Welt da draußen dir dann eine Perücke angeschafft?
Ja, ich hatte eine Perücke, aber ich hatte sie... Einmal
andere Farbe, anderer Style, plötzlich ganz viele Locken vielleicht und knallrot, oder?
Nee, es war wirklich, ich sollte eine Perücke sein, die meinen Haaren sehr ähnlich war. Deswegen bin ich damals auch zum Friseur gegangen mit meinen Haaren, die ich noch hatte, dass wir die irgendwie ähnlich gemacht haben, weil ich dachte, vielleicht habe ich ja doch irgendwann mal Lust, sie anzuziehen, aber das kam nicht wirklich vor. Ich hatte die einmal in der Stadt an mit Freundinnen zusammen, aber ich habe mich immer ein bisschen verkleidet gefühlt. Das war einfach nicht ich, das waren nicht meine Haare und ich mag das nicht, wenn mich Leute vielleicht so sehen, wie ich nicht bin. Und deswegen hatte ich sie dann für diesen Nachmittag an, aber ich habe sie auch immer wieder ausgezogen.
Das klingt danach, weg mit der Perücke, ich stehe dazu. Das heißt aber auch, dass es dann sichtbar ist. Bist du dann mit Glatze durch die Fußgängerzone in die Stadt gegangen?
Ja, das hat mich nicht gestört. Also mir tat es eher so ein bisschen leid, dass meine Freunde, die mit mir sind, vielleicht auch immer mit angeguckt werden. So. Mhm. Aber mich hat es überhaupt nicht gestört und ich habe es auch irgendwann gar nicht mehr gemerkt.
Wie sind die Blicke?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, erstmal so ein bisschen verwundert. Und weil ich mich auch immer geschminkt habe und versucht habe, mich trotzdem hübsch zu machen, glaube ich, haben sich viele gefragt, ob das gewollt ist oder ob das eine Krankheit ist. Und das fand ich eigentlich immer ganz cool.
Ach so, das hast du so ein bisschen im Offenen gelassen, ne?
Ja.
Mittlerweile hast du ja um die 150.000 Follower, wahrscheinlich...
Ein bisschen weniger.
Bisschen weniger, aber nach dieser Sendung, mach dir keine Sorgen, steigt das sprunghaft wieder an bei Instagram. Es ist auf jeden Fall sprunghaft angestiegen, nachdem du ein Foto ohne Haare gepostet hast. Wie erklärst du dir das denn?
Also ich glaube, dass es daran liegt, dass es gibt ja bei Instagram dieses Feld quasi entdecken und da sieht man ja immer Bilder, die einem angezeigt werden, zufällig oder ich weiß nicht, auf welchem Schema die angezeigt werden. Aber ich glaube, wenn man da ein Bild sieht von einer jungen Frau, die keine Haare hat, ist es erstmal irgendwie interessant und anders und da geht man drauf und schaut sich das an.
Wärst nicht du das gewesen? Hättest du das Bild angeklickt?
Ich glaube schon. Obwohl, ich kann es gar nicht sagen. Also bevor ich krank wurde, wollte ich mit dem Thema nicht so viel zu tun haben. Ich habe mir auch eigentlich nicht so gern Filme in die Richtung angeschaut. Deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber ich glaube aber eher schon.
Du bist jemand, der damit sehr offen umgeht. Und wir wissen alle, man stellt was ins Netz, dann bleibt es da auch. Jetzt sitzen wir hier und deine Haare wachsen wieder. Diese Bilder gehen ja nicht mehr weg aus dem Netz. Schaust du dir die selber nochmal an?
Ja, doch. Ich finde es richtig schön.
Warum?
Ich finde es gut, dass sie da bleiben, weil es für mich einfach eine Erinnerung ist. Instagram war schon ein bisschen wie so ein Tagebuch. Ich konnte da alle meine Gedanken einfach öffentlich teilen. Ich hatte immer jemanden, der mir gegenüber war quasi und mir geantwortet hat. Und ich konnte auch einfach zeigen, dass es nicht schlimm ist, eine Glatze zu haben. Mhm. Und es war eine wertvolle Zeit für mich irgendwie, in der ich auch ganz viel gelernt habe und irgendwie ein Stück erwachsener geworden bin. Und ich finde es schön, dass das alles da bleibt und ich es mir immer wieder anschauen kann.
Also über diesen Austausch, was du an Feedback bekommen hast, wer dir vielleicht zur Seite gestanden hat, obwohl du ihm oder ihr niemals im Leben begegnet bist, darüber würde ich gleich ganz gerne mit dir reden. Und wir müssen natürlich noch klären, wachsen die Haare wieder nach, so wie sie vorher waren oder nicht? Marlene Bierwirth hat sich während der Tumortherapie entschieden, ihre Geschichte zu teilen, im wahrsten Sinne, ja, online über Insta und über ihren Blog. Und du hast diesen Zugspruch bekommen, über den reden wir gleich hier im hr3 Sonntagstalk. Marlene, du hast viele Tausende von Followern bei Instagram. Es geht und es ging lange um deine Krebserkrankung, um einen bösartigen Gehirntumor. Es geht aber eben auch um das Gesundwerden. Wenn man um die 18 Jahre alt ist und man bekommt diese Diagnose, wie kann man eigentlich lernen, so offen damit umzugehen, wie du das gemacht hast? Viele sagen ja, die uns jetzt vielleicht zuhören bestimmt, ich würde das nicht so öffentlich machen. Ich würde das lieber im Kleinen Kreis halten.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, dass ich schon immer ein recht offener Mensch war und gerne geredet habe und auch jetzt kein Problem hatte, über mich zu reden. Klingt blöd, aber ja, und dann dachte ich irgendwie, es bringt mir ja nichts, wenn ich den ganzen Tag irgendwie weinend im Bett liege oder wenn ich mich irgendwie abschotte vom Rest der Welt und es macht meine ganze Situation ja nicht besser. Und ich wollte für mich einfach irgendwie die beste Lösung damit finden und das Beste draus machen. Und
heißt das eben auch, wenn man sich auf das Positive konzentriert, ist das Negative nicht so schwer, nicht so ein Klotz am Bein, weil es ist ja trotzdem noch da. Chemos sind da und ehrlich gesagt, wer schon mal eine Chemo erlebt hat, weiß, es hat Nebenwirkungen, außer auch Haareausfall, die auch weitaus schmerzhafter sind.
Ja, das stimmt. Also natürlich sind da die negativen Sachen, aber ich habe immer versucht, da drin das Positive zu sehen. Es klingt nicht so einfach.
Erklär mir das, nenn mir ein Beispiel. Also, waren deine Mundschleimhäute zum Beispiel betroffen? Waren die wund und entzündet?
Ja.
Ist unangenehm, man kann nichts essen, schlucken ist schwer.
Ja, das ist blöd, da habe ich Tee getrunken. Aber das waren halt immer nur Phasen, fand ich. Ich habe mir immer gesagt, das bleibt ja nicht für immer. Du musst da jetzt einfach durch und das Beste draus machen. Und zum Beispiel, man liegt ja ziemlich viel rum im Bett und hat nichts zu tun. Da war halt Instagram cool, weil ich immer quasi was machen konnte, mich austauschen konnte, irgendwann angefangen mit meinem Handy zu sprechen. Aber man konnte sich auch einfach mal entspannen. Klingt blöd, aber ja, doch. Ich fand das ziemlich cool, dass alle meine Freunde im Abi-Stress waren und ich einfach mal entspannen konnte. Ich konnte alle Verantwortung abgeben. Ich konnte meine Lieblingsserie von morgens bis abends schauen.
Und du brauchtest keine Entschuldigung
genau,
und keiner hat gemerkt.
Genau, ja. Und das fand ich ziemlich cool.
Okay, halten wir aber fest, es wäre schöner gewesen, wenn es den Hirntumor nicht gegeben hätte.
Auf jeden Fall,
das,
natürlich.
Gucken
klar,
zu können.
Ja.
Aber im Netz, das wissen wir auch, sind ja auch ziemlich viele Idioten, Hater und Leute, die jetzt keine gute Laune in sich tragen, unterwegs.
Ja.
Ist dir sowas begegnet?
Nicht so oft, würde ich sagen. Also wenn, dann hatten die Leute, glaube ich, nicht wirklich eine Ahnung, wenn ich irgendwie einen Kommentar bekommen habe, boah, ich finde Glatze voll schrecklich oder sowas. Oder ich habe halt viele Nachrichten, vor allem am Anfang, bekommen, warum ich denn die Chemotherapie mache und dass es ja so viel Gift ist und dass es andere Methoden gibt, das war dann zu der Zeit eher sowas, was mich ein bisschen genervt hat, weil ich war ja zufrieden mit meiner Therapie, es hat alles funktioniert, die Schulmedizin hat bei mir super gewirkt, ich hatte überhaupt keinen Grund, mich zu beschweren. Und dann
es gab ja auch keinen Moment, wo du gesagt hast, ich nehme nicht diese Therapieform an. Man kann ja zusätzlich noch sich psychologisch unterstützen lassen, macht Sport oder entsprechende.
Eben, das habe ich auch gesagt. Und deswegen fand ich es immer ein bisschen blöd, wenn mir da einfach jemand, der mich gar nicht kennt, meine Geschichte kaum kennt, mir da irgendwie reinreden wollte und habe dann halt immer erklärt, so und so ist es, es läuft gut und
Eine Journalistin aus dem Kölner Stadtanzeiger hat geschrieben, auf ihrem Account, also auf deinem Marlene, spricht Marlene von Chemotherapie und Bestrahlung sowie andere Instagrammer vom Schuhe kaufen. Ist das eher für dich ein Kompliment oder siehst du das als Kritik?
Ich fand es ein Kompliment, auf jeden Fall, doch. Weil so war es und es hat mir Spaß gemacht und ich fand das cool, dass es mal ein anderes Thema ist, als nur das, was man ständig irgendwie so auf Instagram sieht.
Wenn du keinen Abi-Stress mehr hast und alle anderen lernen, heißt das ja auch, du hattest eigentlich keinen Alltag. Deine Pferde, dein Tanzen, Freunde treffen, ausgehen, dein Freund sehen. Was ist geblieben aus dieser alten Alltagsritualen in der Klinik?
Puh. Nee, ich glaube eigentlich nicht. Es hat sich eigentlich alles verändert, mein ganzer Tagesablauf. Und da war ich auch am Anfang echt sauer drüber. Ich weiß nur ganz genau, das beschreibe ich auch im Buch, dass ich mit meiner Mama draußen im Hof saß und wir spazieren waren und sie gesagt hat, ja, du kannst ja gerne öfter jetzt mitkommen, wir gehen jeden Tag eine Runde spazieren. Und da war ich ziemlich wütend und dann kamen mir auch die Tränen, weil ich halt davor, irgendwie 2 Monate vorher noch regelmäßig joggen war, um fürs Sportabi zu trainieren und jetzt irgendwie so ein blöder Spaziergang so mein Tagesziel sein sollte. Und das hat mich ziemlich sauer gemacht. Und
hast du viel geweint?
Nee. Also ich habe am Anfang schon geweint, klar. Der Schock erstmal, aber dann habe ich eigentlich nicht viel geweint, würde ich sagen. Also wenn, dann war das meistens irgendwie im kleinen Kreis, sage ich jetzt mal, irgendwie mit meinem damaligen Freund oder meinen Eltern oder sowas. Aber an sich habe ich nicht viel geweint, nein.
Also die Tränen waren dann nicht öffentlich?
Nee.
Also ich würde gleich ganz gerne nochmal mit dir darüber reden, wie das dann ist, wenn das alte Leben in das Krankenzimmer kommt. Du wurdest ja auch besucht. Wen braucht man denn, Marlene, an seiner Seite, wenn man diesen Kampf gegen den Krebs erstmal aufnimmt?
Einfach seine liebsten Menschen. Die Menschen, die man gern um sich herum hat, die für einen da sind, bei denen man sein kann, wie man ist und die einen einfach unterstützen.
Was ist mit dem medizinischen Team?
Die auf jeden Fall auch, doch, ja klar. Gut, dass wir drüber sprechen. Ja, natürlich, die Ärzte, die Schwestern, das macht sehr viel aus. Ich fand alle meine Ärzte super und auch alle Schwestern super. Die nehmen einem auf jeden Fall viel ab und beruhigen einen und ja, helfen einem natürlich, wieder gesund zu werden. Und ja, das habe ich immer sehr geschätzt und ich war sehr und bin sehr froh, dass ich diese tollen Ärzte um mich herum hatte.
Über deinen Klinikalltag im Uniklinikum Gießen war das ja, ne? Müssen wir gleich nochmal reden. Eben habe ich dich ja gefragt, wie ist das denn, wenn man da liegt? Und du hast gesagt, man hat einfach auch sehr, sehr viel Zeit als Patientin. Du konntest Serien gucken und trotzdem klopft ja das alte Leben. Dein Ex-Freund Daniel zum Beispiel hat damals, war dann natürlich noch nicht dein Ex-Freund, sondern noch dein aktueller Freund, hat dann ja auch angeklopft. Oder Klassenkameraden, beste Freundin kam rein. Was wolltest du dann von ihnen wissen? Wie geht der Austausch, wenn das eigene Leben gerade eine Vollbremsung macht?
Also ich glaube, dass die Leute mir gegenüber, meine Freunde, erstmal überhaupt nicht wussten, was sie mir erzählen sollen, worüber wir reden sollen. Aber ich habe denen dann immer gesagt, dass ich es schön finde, wenn sie einfach erzählen, was gerade so passiert, was gerade so im Alltag los ist, weil viele mir immer gesagt haben, oh, ich will gar nicht über meine Probleme reden, du hast viel größere Probleme, meine Probleme sind gegen deine gar nichts. Aber das wollte ich nicht hören, weil obwohl man so ein großes Problem hat, gibt es ja noch die kleinen Probleme, die irgendwie das Leben ausmachen, die einfach dazugehören, was auch einfach Normalität ist und was in so einer Zeit ziemlich schön ist. Deswegen habe ich immer gesagt, Leute, ich reg mich trotzdem über das Wetter auf oder sowas. Also erzählt mir einfach eure Probleme, das macht Spaß und ist für mich ein Stück weit Normalität.
Ihr wart ja alle unglaublich jung. Ihr wart in dieser Abi-Phase, in der Aufbruchsphase. Braucht man in diesem Lebenszeitraum, glaubst du, dass Begegnung, braucht man Miteinander, braucht man die gemeinsamen Partys, das Abhängen? Und ist es plötzlich nicht auch so ein bisschen sperrig und komisch, das Gespräch, wenn das wegfällt?
Ja, schon. Also klar, man hat viel gemacht, so durch die Schulzeit und sowas. Und ja, klar, Partys und sowas. Aber ich würde sagen, dass meine Freunde und ich, wir eigentlich sehr offen sprechen konnten. Und dass dann...
Hat sich das vielleicht sogar noch intensiviert, würdest du das so beschreiben? Oder?
Ja, auf jeden Fall doch. Also ich habe einmal meine besten Freundinnen, wir haben sowieso schon immer über alles geredet. Ich kann mit denen über alles reden. Aber so jetzt zum Beispiel die Schulfreundin, doch, das wurde schon intensiver. Und das fand ich richtig, richtig schön, weil so die Beziehung einfach ja wichtiger wurde und man ja gemerkt hat, wie sehr man sich mag und wie gut es tut, einfach offen zu quatschen über alles Mögliche.
Also ihr konntet auch bei aller Leichtigkeit, die ja Jugend auch hat, auch mit dieser Schwere auch umgehen, denn plötzlich steht ja und liegt und schwebt eine Schwere auch im Raum. Es hätte ja auch vielleicht ganz anders ausgehen können.
Ja, das stimmt. Ich mochte das gar nicht so, wenn man so über die Krankheit so sehr geredet hat. Also wenn wir über die Krankheit geredet haben, wo wir natürlich drüber geredet haben, haben wir aber eher so im positiven Sinne gedacht und haben gesagt, ja, guck mal, so und so sind andere schon rübergekommen. Was ich auch immer sehr schön fand, dass dann auch die Leute mir gegenüber, meine Freunde, auch erzählt haben, wie sie schon dieser Krankheit begegnet sind, wo man vielleicht vorher nie drüber geredet hat. Und ich, ja, und dann haben wir halt irgendwie ja immer versucht, da an das Positive zu denken und es getan. Und das hat uns sehr gut getan. Und dann habe ich auch mal gesagt, so Leute, und jetzt reden wir wieder über die normalen Dinge.
Und jetzt fürs Abi lernen. Die haben ja alle ihr Abi dann gemacht, du dann ein Jahr später. Und es gibt in dem Buch so ein tolles Foto mit deinen, ich glaube, es sind die besten Girls an deiner Seite. Seid ihr dann, nachdem du das Abi gemacht hast, dann gemeinsam nach Australien gefahren?
Ja, also meine...
Als alles geschafft war?
Ja, so ungefähr. Also meine eine, also ich habe ja zwei beste Freundinnen und die eine ist, ja, Anfang 2018 ist sie nach Australien als Au-pair. Sie hatte extra sogar noch die Zeit ein bisschen nach hinten geschoben, dass sie noch lange bei mir bleiben kann. Und sie ist dann halt nach Australien und meine anderen besten Freundin und mir war klar, dass wenn ich das überstanden habe, wollen wir sie auf jeden Fall besuchen kommen. Mhm. Und dann waren wir jetzt Anfang 2019 in Australien, haben sie besucht. Sie war vorher wieder hier in Deutschland über Weihnachten. Wir sind dann zu dritt nach Australien zurückgeflogen. Und ja, da waren wir dann einen Monat zusammen in Sydney und sind dann nach Melbourne, wo ich auch Verwandtschaft habe. Und die habe ich dann auch getroffen. Und dann haben wir einen kleinen Roadtrip gemacht, die Great Ocean Road lang. Und das war schon echt ein Highlight und hat super viel Spaß gemacht.
Also das ist eben auch Freundschaft. Man teilt die schönen und die schweren und auf die leichten Fall. Und die glücklichen Momente. Und diese Freundschaft, glaube ich, die hält ein Leben lang.
Auf jeden Fall. Ich habe sogar ein Tattoo jetzt unter der Haut seit Australien, was für mich und meine besten Freundinnen steht.
Marlene Bierwirth ist heute unser Gast des Tages. Deine Eltern sind keine Digital Natives und ob es da Bedenken gab, weil du hast ja viel zu deiner Hirntumorerkrankung gepostet bei Instagram. Viele sind dir gefolgt in dieser Zeit. Du hast jetzt ein Buch darüber geschrieben. Darüber müssen wir gleich nochmal reden. Und über die blauen Glitzerhände an der Wand im Uniklinikum. Deine Eltern, so viel ist auf jeden Fall bekannt, sind keine Digital Natives und ich weiß auch nicht, ob die einen Instagram-Account haben. Ich stelle mir vor, wie das ist, wenn deine Tochter Krebs hat und jeder im Ort weiß es plötzlich und du wirst als Vater und Mutter darauf angesprochen. Was haben die denn gesagt, als das plötzlich so vieles von dir über deine Krankheit öffentlich wurde? Wie haben sie reagiert?
Also am Anfang waren sie sehr skeptisch, muss ich sagen. Ich habe Instagram erstmal nur so als Hobby gemacht, so wie ich auch schon vorher. Ich habe schon immer gern fotografiert, mich fotografieren lassen und habe dann halt das einfach eigentlich nur so privat gemacht. Meine Freunde sind mir halt gefolgt und ich habe dann halt irgendwann angefangen, meinen Blog zu schreiben und habe das aber alles immer unter Aufsicht meiner Eltern gemacht. Mein Papa hat immer drüber gelesen und wir haben das quasi dann zusammen so gemacht, dass es okay ist und dass man es auch hochladen kann. Mhm.
Was wäre zum Beispiel nicht okay gewesen? Wo war für dich oder für euch eine Grenze?
Also ich habe nie über MRT-Ergebnisse geredet, weil ich finde, das ist einfach etwas, das muss jetzt nicht ins Internet. Ich muss sagen, ich habe immer gesagt, wie es ungefähr ist. Also nachdem ich das erste MRT hatte und wusste, es läuft gut, habe ich halt gesagt, ja, es sieht gut aus, es ist nicht zu erkennen, aber so genaue Sachen oder genaue Zahlen habe ich nicht genannt. Und am Anfang war das ziemlich komisch für meine Eltern, weil das war natürlich recht am Anfang, wo auch noch nicht jeder darüber Bescheid wusste. Und es war halt dann auch nicht so schön, irgendwie für meine Familie, Geschwister, Eltern irgendwie beim Einkaufen darauf oder in der Schule darauf angesprochen zu werden, dass ich krank bin und dass auf einmal jeder über mich und natürlich...
Hungen ist jetzt, muss man sagen, keine Millionenstadt, da kennt man sich wahrscheinlich auch.
Das war am Anfang nicht so leicht und nach dem ersten Blog-Eintrag habe ich auch erstmal ein bisschen Pause gemacht, bis es irgendwie bei allen quasi angekommen ist. Und dann haben wir eigentlich die guten Dinge daran gesehen, zum Beispiel, dass Verwandte, die weiter weg leben, einfach immer auf dem neuesten Stand waren und wussten, wie es mir geht und was gerade passiert. Und so auch nicht immer meine Eltern fragen mussten, hey, wie geht's denn Marlene oder sowas.
Jeder war ständig sozusagen up to date. Wenn man sich das nochmal genau anschaut, dann bist du auch in deinen Äußerungen immer sehr positiv gegenüber den Ärzten gewesen. Du hast immer sehr von dem Support, von der Unterstützung gesprochen. Hattest du das Gefühl, du warst eingebunden als Patientin in jeden Schritt?
Auf jeden Fall, doch, ja. Mit mir wurde immer alles abgesprochen. Ich meine, ich war 18 Jahre alt. Es war am Anfang echt komisch, weil ich war nicht lange 18, ich bin im Dezember 18 geworden.
Ah ja, erzähl mal die Geschichte mit dem Narkosearzt.
Ja, genau, ich bin im Dezember 18 geworden und dann vor der OP zum Beispiel kam dann der Narkosearzt zu mir und hat mit mir diese Aufklärung gemacht und hat mich dann so ein paar Fragen gefragt und das war echt cool, aber ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen so, ich bin 18 Jahre alt, ich bin jetzt gerade mal 18 und das Einzige, was mir diese Zahl bringt, ist, dass ich alle Krankenhauspapiere selbst unterschreiben darf. Und dann waren wir bei der Aufklärung dann noch kurz vor der OP und dann sagt der Narkosearzt so zu mir, boah, mit 18 Jahren so eine Geschichte, das ist schon hart, oder? Dann sage ich so, ja, naja, vielleicht sollte es so sein. Ich hatte nicht so viel fürs Abi gelernt und jetzt kriege ich vielleicht nochmal eine Chance so. Und dann war der ein bisschen geschockt, aber als ich dann angefangen habe zu lachen, fand das dann eigentlich auch ganz lustig.
Und dann hast du ihn, glaube ich, gebeten, dass er dich duzt, weil ja. Das mit dem Sitzen war auch noch nicht so dein.
Ja.
Und das Vertrauen ist auch noch geblieben, nachdem die mehrfach... Ich glaube, es ist schon im zweistelligen Bereich 10-mal oder so versucht haben, dir den Port, das ist ja dieser dauerhafte Zugang, der unterhalb des Schlüsselbeins da eingesetzt wird. Ne? Das Vertrauen blieb auch, nachdem der 10-mal versucht hat, den da zu legen.
Ja, also ich muss sagen, der dritte Arzt hat es dann geschafft.
Gut.
Also habe ich auch echt geheult. Also das hat echt wehgetan. Aber also ich habe versucht, mich immer in die Ärzte rein zu denken und habe immer gedacht, das muss aber auch nicht leicht sein, das zu machen oder generell auf so einer Station zu arbeiten. Und deswegen war ich irgendwie nie einem Arzt böse oder sowas. Vielleicht so in der ersten Sekunde, zum Beispiel, wenn ich im Krankenhaus bleiben musste, weil ich Fieber hatte oder sowas, da war ich echt sauer. Das fand ich echt richtig blöd. Mhm. Ich war einfach sauer, dass es so passiert, aber nicht, dass die Ärzte dran schuld sind oder sowas.
Gibt es irgendwelche Tipps oder Tricks, die du uns oder den Hörern vielleicht mitgeben kannst, wenn sie selbst oder ihre Kinder demnächst ins Krankenhaus müssen? Was sollte man mitnehmen, um sich wohlzufühlen in der Klinik?
Kopfhörer. Kopfhörer sind sehr wichtig.
Kopfhörer 1.
Ich hatte zu der Zeit ein Tablet, was ganz cool war, weil ich halt so meine Serien immer schauen konnte. Buch.
Mhm.
Und wenn es einem gut geht...
Gut, hast du auch noch ein Buch erwähnt, ja.
Ja, doch. Ich habe auch zu der Zeit echt viel gelesen. Und gutes Essen.
Gutes Essen? Sich selber mitbringen?
Ja, also zum Beispiel, ich bin ein Mensch, der isst gerne Süßkram. Da hatte ich immer ein bisschen was dabei oder Keks oder sowas.
Kissen hast du auch noch erwähnt.
Genau.
Warum Kissen?
Stimmt, Kissen. Ich hatte gerne einfach mein eigenes Kissen dabei. Das war so, da hat man sich irgendwie gemütlich gemacht, weil ich habe immer gesagt, man muss sich das auch irgendwie schön machen, dass man sich da auch wohlfühlt. Und dann habe ich mir halt irgendwie mein Kissen mitgenommen und hatte dann irgendwie noch ein Kuscheltier oder sowas, was mir meine Freunde geschenkt haben.
So ein bisschen einrichten den Raum.
Genau,
dann, ne?
Auf jeden Fall. Doch, ich hatte auch wirklich auf meinem Nachttisch, habe ich mir das irgendwie immer gleich, so hatte ich so ein richtiges System irgendwann. So, da ist mein Buch, da ist meine Wasserflasche und unten drin war irgendwie mein kleines Schminktäschchen, was ich auch immer dabei hatte, auch wenn ich es kaum benutzt habe. Mhm. Und ja, dann macht man sich da so, richtet man sich da einfach
Ordnung
ein.
Im Chaos der Krankheit, so klingt das
genau.
Ein bisschen. Ich bin Marlene, ich bin immer noch ich, doch ich musste mit 18 Jahren auf brutale Weise lernen, dass das Leben endlich ist. Dass es schneller vorbei sein kann, als man ahnt. Und zwar nicht das Leben allgemein, sondern ganz konkret meins. Marlene, du hast dich einem bösartigen Hirntumor und einer Chemophase in deiner Abi-Phase stellen müssen, hast dann erstmal kein Abi gemacht, deine Freunde aber schon. Und dann kam der Abi-Ball. Sag mal, haben dir deine Freunde eigentlich Fotos davon geschickt?
Ja, und ich muss sagen, ich durfte zwar nicht auf den Abi-Ball, weil da zu viele Menschen waren und die Ansteckungsgefahr für irgendwelche Krankheiten so groß gewesen wäre, aber mir war es sehr wichtig, dass ich bei dem offiziellen Fototermin dabei war und das war ich dann auch. Also zu dem Fototermin durfte ich kommen. Das war, bevor alles angefangen hat, haben die sich getroffen, Fotograf war da und dann war ich bei den ganz normalen Klassenfotos, Jahrgangsfotos und auch Fotos mit meinem damaligen Freund haben wir gemacht, war ich einfach dabei und das war mir sehr wichtig, weil ich einfach trotzdem 13 Jahre, also seit der 5. ein Teil dieser Stufe war und
du wolltest nicht mit der anderen Stufe, denn du hast ja dein Abi jetzt ein Jahr später danach geholt. Du wolltest dich identifizieren mit deinen Leuten.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, als ich mein Abi nachgeholt habe, war ich gar nicht mehr in der Schule. Ich hatte Unterricht nur zu Hause, weil ich genug Präsenzzeit quasi in der Schule schon war, vor dem Abi.
Mhm.
Und dann musste ich gar nicht mehr in die Schule und hatte dann noch die Prüfung zu Hause.
Immer wieder fällt in deinem Buch das Wort Normalität. Ich wollte Normalität. Ich wollte von denen, die mich besucht haben, über ihre Normalität etwas erfahren. Und trotzdem war ja nicht alles normal in dieser Zeit. Was hat dich diese Zeit gelehrt, Marlene?
Diese Zeit hat mich gelehrt, das Leben zu schätzen und das Leben zu leben. und versuchen, so blöd es auch klingt, wirklich in den schlechten Dingen auch das Positive zu sehen.
Macht man das sonst nicht, wenn man jetzt sowas nicht gehabt hätte, so eine Erkrankung?
Doch, bestimmt. Aber ich würde sagen, dass ich vielleicht noch mehr so eine Strategie auch für mich entwickelt habe. Weil ich muss sagen, vorher habe ich, glaube ich, nicht so sehr so gedacht. Und ich habe dann auch irgendwann einfach gesagt, ja, nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Es kann irgendwann nur noch bergauf gehen. Und das ist das Wichtige. Und ja, die blöden Momente gehören dazu, damit man vielleicht auch die guten mehr zu schätzen weiß.
Kannst du heute sagen, der Tumor ist weg?
Ja, ich bin seit Mai 2018 offiziell aus der Therapie draußen und tumorfrei.
Das ist gut.
Ja.
Ich wünsche dir von Herzen, dass es bleibt. Was sagen die blauen Glitzerhände? Die hast du ja nach deinem Abschied sozusagen aus der Uniklinik in Gießen dort hinterlassen. Was steht da? Dein Name?
Mein Name, und ich habe noch dazu geschrieben, wann ich ins Krankenhaus gekommen bin und wie lange ich dort war. Also jeder Patient darf da seine Hand an die Wand machen. Und ich war da auch sehr stolz drauf, dass ich das dann gemacht habe. Ja, und habe halt meine Zeit da dran geschrieben und meinen Namen. Und jetzt bin ich da immer an der Wand.
Hast du noch Kontakt mit jemandem aus der Zeit? Weil es gibt ja auch viele andere junge Frauen und junge Männer, die zu diesem Zeitraum auch in der Klinik waren.
Ja, auf jeden Fall. Also ein Mädchen, sie ist ein bisschen älter als ich. Sie war mit mir auf Station und wir haben uns super verstanden. Und auch jetzt noch haben wir Kontakt, haben uns jetzt letztens auch wieder in Gießen getroffen. Und es ist einfach so schön, weil man hat so viele Ähnlichkeiten. Auch wenn sie einen anderen Tumor hatte, kennt man einfach Situation und man kann ganz offen darüber sprechen und es sitzt einem wirklich einer gegenüber, der 100% versteht, worüber du redest.
Und das ist nochmal anders als die Freundin, mit denen, die dich ja durch diese schwere Phase getragen haben. Aber ja, da sprichst du mit jemandem, die weiß, wovon du sprichst.
Ja, doch, das ist echt ein tolles Gefühl.
Jetzt hast du das Abi geschafft, du reitest wieder, du singst wieder im Chor die Songlines und du studierst.
Ja.
Was? Darf ich dich das fragen, was du studierst?
Ja, klar. Ich studiere in Gießen Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt außerschulische Bildung.
Und das hättest du alles auch so gemacht, wenn es den Hirntumor nicht gegeben hätte?
Tatsächlich, ja.
Die Stopptaste ist gelöst.
Ja, ich wollte genau das auch studieren, ja.
Ich wünsche dir, liebe Marlene, dass du weiter mit diesem strahlenden Lächeln und diesen leuchtenden Augen und dieser Lebensnarbe, die du eben auch mit dir trägst, du bist eine Überlebende, dass es dir einfach gut geht und dir
vielen
das
Dank.
Leben ganz viel Glück schenkt.
Dankeschön.
Danke, dass du hier warst.
Hat mich sehr gefreut.
Das war der HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer.
HR3. HR3. Zu Hause in Hessen.